Herzlich willkommen bei Hier und Ort, wo Geschichte zu Hause ist. Ich bin Nele.
Ich bin Marcel. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit an Orte, die mehr erzählen, als man denken würde.
Diese Woche sind wir an einem Ort, der aussieht wie eine Landidylle, aber eigentlich ein politisches Symbol ist. Doch bevor es jetzt gleich mit der heutigen Folge losgeht, kommt erst einmal zur Einstimmung das Kopfkino.
Direkt hinter den Straßenbahnschienen beginnt ein kleines Stück Dorfidylle. Am Rand einer deutschen Großstadt liegt eine große Wiese. Im Frühling blühen hier die Apfelbäume, im Herbst hängen sie voller roter Früchte. Schnurgerade Wege führen quer über das Gras. Am Rand stehen Häuser mit dunklen, runden Holzbalken. Sie sehen aus wie eine Mischung aus kanadischer Blockhütte und Schweizer Chalet, verziert mit hübschen Schnitzereien. Hölzerne Fensterläden, weiße Gardinen und Blumenkübel runden die Landidylle ab. Was man bei einem Spaziergang über die Wiese leicht vergisst, diese kleine Siedlung ist nicht von selbst gewachsen. Sie wurde vor ziemlich genau 200 Jahren hier platziert. Was das mit einem Geschenk aus Russland zu tun hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge.
Okay, Marcel, wir haben es schon gehört. Wir sind bei einer deutschen Großstadt in der Nähe. Es sieht relativ ländlich aus und das Ganze hat was mit Russland zu tun. Ich sag jetzt einfach mal, an welchem Ort wir uns befinden. Und zwar ist das die Kolonie Alexandrowka. Die liegt nördlich von Potsdam, der Hauptstadt Brandenburgs.
Ganz genau. Und die Alexandrowka sieht aus, wir haben es gehört, wie ein kleines russisches Dorf und das liegt am Rande von Potsdam. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist das denn dahin gekommen und warum wurde das denn dort platziert? Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen und zwar 200 Jahre zurückgehen zu den Napoleonischen Kriegen. Das war die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts und Napoleon hat, man weiß es vielleicht, versucht für Frankreich die Hegemonie in Europa zu erringen. Also er wollte Frankreich zu der vorherrschenden Macht in Europa machen. Und in diesem Zusammenhang sind zahlreiche Kriege geführt worden. Und diese Kriege verliefen anfangs für Frankreich sehr erfolgreich. Und Frankreich ist es beispielsweise gelungen, andere europäische Mächte nachhaltig zu schlagen, unter anderem Preußen. 1806 bei Jena und Auerstedt. Und für Preußen, Potsdam gehörte damals zu Preußen natürlich, für Preußen war das einschneidend, weil Preußen einerseits viele Gebiete abtreten musste und das ist für unseren Zusammenhang eigentlich noch viel entscheidender, ein Bündnis mit Frankreich eingehen musste. Und nach dieser Niederlage Preußens waren die Napoleonischen Kriege auch nicht beendet. Es kam zu weiteren Konflikten mit anderen Großmächten. Und in diesem Zusammenhang hat sich Napoleon 1812 entschlossen, Russland anzugreifen, weil sich Russland seinen politischen Vorgaben nicht beugen wollte.
Und da muss man sagen, an der Stelle, dieses Bündnis, das Preußen ja gar nicht eingehen wollte eigentlich, hat aber Preußen dann in der Situation gezwungen, Russland mit anzugreifen.
Ganz genau. Napoleon hat damals eine riesige Armee, also es wird auch so genannt, die Grande Armee aufgestellt, die umfasste ungefähr eine 500.000 Soldaten, also für damalige Verhältnisse eine schier unglaubliche Zahl. Und es waren nicht nur Franzosen, sondern das waren auch sehr viele Angehörige anderer Nationen, viele deutsche Staaten. Deutschland als Staat gab es ja noch gar nicht. Es gab Preußen, Österreich, viele kleine Staaten und da waren auch nicht wenige preußische Soldaten dabei, die bei diesem Feldzug mitmachen mussten. Und dieser Feldzug, begonnen 1812, startete sehr erfolgreich. Also die französischen Truppen sind schnell tief nach Russland vorgerückt. Sie haben sogar Moskau erobert. Und in diesem Zusammenhang haben die preußischen Bündnistruppen in Russland russische Soldaten gefangen genommen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, der für unsere kleine Geschichte besonders interessant ist. Denn unter diesen Soldaten, die da gefangen genommen wurden, waren Männer, die sehr melancholisch gesungen haben. Und das fiel einem preußischen Befehlshaber, dem General Ludwig York von Wartenburg, auf. Und der dachte sich, das könnte seinem König, Friedrich Wilhelm III., dem preußischen König, gefallen. Und er hatte einige von diesen Männern nach Preußen geschickt, damit die für den preußischen König singen.
Genau, also vielleicht kann man an der Stelle nochmal erwähnen, Friedrich Wilhelm III., der preußische König, hatte zu diesem Zeitpunkt auch allen Grund, melancholisch zu sein. 1810, also ungefähr 2 Jahre vorher, war seine geliebte Frau gestorben. gestorben. Das ist die Prinzessin Luise von Preußen. Die ist mit nur 34 gestorben und das hat alle in eine Staatstrauer gestürzt. Und die beiden waren sich sehr zugetan und das hat eben ihn dann als trauernden Witwer zurückgelassen. Also vielleicht war er dann da in einer besonders melancholischen Stimmung und er hatte auch was übrig für Russland. Also eigentlich war er ja auch befreundet mit dem Zaren Alexander dem I. Die waren eigentlich schon persönlich befreundet und als Alexander der I. 1805 mal nach Berlin kam, wurde dann auch der Alexanderplatz nach ihm benannt.
Ja, also daran sieht man, dass die Situation für den preußischen König denkenswert unangenehm gewesen ist. Also neben diesen persönlichen Schwierigkeiten, die er hatte, war er eben der König, unter dessen Herrschaft Preußen massiv geschlagen worden war, Gebietsverluste hatte, ein Bündnis mit diesem revolutionären napoleonischen Frankreich schließen musste, das er gar nicht wollte, und einen Krieg führen musste gegen Russland, den er nicht führen wollte und dessen Herrscher er sich eigentlich sehr verbunden gefühlt hat.
Vielleicht hören wir einfach mal ganz kurz rein in einen dieser melancholischen Männerchöre. Ich habe was rausgesucht. Das ist auch so aus dem 19. Jahrhundert. Genau, dann spielen wir mal so ein kleines Stück davon ein, wie so ein Chor geklungen hat. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen so einen Eindruck bekommen. Die klingen schon sehr wehmütig. Ne? Man versteht jetzt nicht unbedingt, was sie sagen, aber man spürt instinktiv, dass da eine tiefe Trauer drin liegt. Und das hat anscheinend König Friedrich Wilhelm III. Dann besonders angesprochen in dem Moment, weil er diesen Chor haben wollte bei sich in Preußen.
Genau, und das wäre jetzt vielleicht auch nur so eine Episode geblieben, aber die Geschichte nahm dann noch eine ganz andere Wendung.
Also tatsächlich ist dieser Russlandfeldzug von Napoleon dann ja gescheitert?
Tatsächlich ja. Anfangs ist er erfolgreich verlaufen. Also die französischen Truppen und ihre Verbündeten sind tief nach Russland eingedrungen. Aber Russland wurde nicht besiegt. Also die russischen Truppen haben auch zeitweise sich sehr zurückgezogen, haben Guerillakrieg geführt und dann hat der russische Winter eingesetzt. Und genauso wie die Truppen des nationalsozialistischen Deutschlands 150 Jahre später waren auch die französischen Truppen Napoleons und ihre Verbündeten auf diesen Winter überhaupt nicht ausgelegt. Also da sind wirklich Hunderttausende Menschen gestorben an Kälte, an Erfrierungen, viel mehr als solche, die tatsächlich dann auch noch im Krieg umgekommen sind, was in dieser Zeit aber oftmals der Fall gewesen ist. Und dann hat sich das Kriegsglück sehr stark gewendet.
Das war der Anfang vom Ende Napoleons, kann man sagen.
Ja, aber das war gar nicht so zwangsläufig. Das Ganze war so, dass Napoleon versucht hat, nach Frankreich zurückzukehren, neue Truppen aufzustellen und erneut anzugreifen. Und das war der Moment, als Preußen tatsächlich die Seite gewechselt hat. Und das Interessante daran ist, dass es überhaupt nicht die Entscheidung des Königs Friedrich Wilhelm III. Eigentlich gewesen ist, diesen Wechsel herbeizuführen, obwohl er sich dem russischen Zar verbunden fühlte, sondern es im Grunde die eigenmächtige Entscheidung eines preußischen Generals, dem eben erwähnten Ludwig Jörg von Wartenburg gewesen ist, der aus eigener Entscheidung heraus mit einem russischen General einen Waffenstillstand geschlossen hat, die sogenannte Konvention von Tauroggen. Im Grunde war das Hochverrat, er hätte dafür zum Tode verurteilt werden können, aber der preußische König hat schnell erkannt, dass diese Entscheidung viel für sich hatte, weil die französischen Verluste enorm waren und jetzt die Chance bestand, die Seiten zu wechseln. Und das haben Preußen und Österreich auch getan. Und daraufhin haben dann Preußen, Österreich und Russland gemeinsam gegen Frankreich gekämpft und dann diese napoleonischen Kriege letztendlich auch gewonnen.
Und wenn wir jetzt nochmal zu dem melancholischen Männerchor zurückkehren, die waren ja vorher vom Status her Kriegsgefangene und werden dann danach offiziell Teil der Leibkompanie des Königs.
Sie werden in die preußische Armee tatsächlich dann auch integriert, kämpfen da zum Teil auch mit. Und im Anschluss daran, man würde jetzt vielleicht erwarten, kehren sie als Freigelassene oder neue Verbündete nach Russland zurück. Das ist aber nicht so. Sieht man auch, was für eine Zeit das vielleicht ist. Es ist so, dass nach der Versöhnung des russischen Zaren mit dem preußischen König, der russische Zar diese Menschen dem preußischen König, ja, man kann sagen, schenkt. Also er überlässt die ihm und diese Menschen, das sind ungefähr 60, die bleiben dann in Preußen.
Ja, genau. Unter anderem eben auch in Potsdam. Manche leben dann zu dieser Zeit in Kasernen, andere leben auch bei Bürgern in Potsdam. Potsdam. Es gibt dann so anekdotisch, dass sie auch Handel betrieben haben. Eine hatte wohl ein Billardcafé betrieben. Also die sind erstmal Teil von Potsdam und diese Kolonie, die kommt dann nämlich eigentlich später dazu.
Genau, und der Anlass dafür ist der Tod des russischen Zaren Alexanders I. 1825. Das hat den preußischen König auch betroffen und er wollte eine Art Erinnerung oder Denkmal für Alexander I. schaffen. Und da kam dann diese Idee auf, eine Art russische Kolonie, ein russisches Dorf am Rande von Potsdam zu errichten, die Alexandrowka, eben auch als Wohnort für diese Chorsänger, diese ehemaligen russischen Soldaten.
Genau, also es gibt da auch so eine Gründungsurkunde, in der ist auch die Formulierung, das soll ein bleibendes Denkmal der innigen Freundschaft sein. Das muss man sich nochmal klar machen. Friedrich Wilhelm III. Und Alexander I., der Zar, die waren eng befreundet. Die waren in einem ähnlichen Alter. Alexander I. ist auch ein bisschen überraschend gestorben, so mit nur Ende 40 am sogenannten Krimfieber. Und das hat alle in tiefe Trauer gestürzt. Also da hat dann der preußische König angeordnet, dass in Berlin Oper und Theater 3 Tage lang geschlossen bleiben. Es gab eine verordnete Staatstrauer von 3 Wochen und in seiner Trauer hat er dann auch innerhalb von einigen Wochen diesen Plan entwickelt für die Kolonie, um sich so an seinen Freund zu erinnern.
Genau, er hat da mit Architekten zusammengearbeitet, aber er hat sich da auch selbst eingebracht und eigene Ideen entwickelt, wie das aussehen soll. Und das ist auch ganz relevant, dass man sich das eben so vor Augen führt. Im Grunde ging es nicht darum, für diese russischen Soldaten, diese Sänger besonders attraktive Wohnverhältnisse zu schaffen. In erster Linie ist dieses Dorf eine Art politisches Symbol für diese Freundschaft zwischen Preußen und Russland und vor allem eben auch für diese persönliche Freundschaft zwischen 2 Herrschern.
Und was man sich jetzt nochmal so klar machen muss, das Wort Kolonie, da denken wir natürlich eigentlich so an ganze Länder, die für Ressourcenausbeutung irgendwie übernommen werden oder erobert werden. Aber in dem Zusammenhang ist es ja gedacht als eine Anlage im ländlichen Stil mit Häusern, mit Gärten, die auch bebaut werden. Da gibt es Höfe und Obstbäume. Und es kommt nicht von ungefähr. Wir sind ja im Jahr 1826 und das ist ja eine Zeit, da ist auch beispielsweise jetzt Zeit von Marie Antoinette ja noch nicht so lange her, so 30 Jahre ungefähr, 35 Jahre. Und die hat ja auch berühmterweise so im Park von Versailles so ein kleines Dorf sich errichten lassen, wo sie dann Schäferin gespielt hat. Und es ist immer noch so im Zeitgeist drin eigentlich, dass man eine Landidylle auch ein Stück weit inszeniert künstlich. Also im Landschaftsbau dieser Zeit sind es ja oft so Staffagen, heißt es. Also das sind dann oft auch Häuser in Parks, die eigentlich keinen Zweck haben, außer hübsch auszusehen oder diese Landidylle zu erzeugen. Die sind nicht bewohnt, die sind einfach nur Hüllen quasi. Aber Friedrich Wilhelm III. Hatte Reisen nach Russland unternommen und hatte da in dem Zusammenhang auch schon sowas Ähnliches gesehen in diesem vermeintlich russischen Landstil, unter anderem im Park Pawlowsk, der ist in der Nähe von St. Petersburg. Da war er 1818 zu Besuch und hat dort die Entwürfe für solche ländlichen russischen Häuser gesehen. Die stammten von einem Architekten namens Carlo Rossi. Das ist ein italienisch-russischer Architekt. Und dann hat er im Folgejahr auch ein Blockhaus schon errichten lassen. Das ist auch so in der Nähe von Potsdam noch heute da. Das ist Nicoles Chor. Und das war zum Anlass der Hochzeit seiner Tochter Charlotte, die den Sohn des Zaren, den späteren Zar Nikolaus I., geheiratet hat. Und zu seinen Ehren wurde Nikolsko dort eingerichtet und ist auch heute noch da. Da ist auch eine Gastronomie drin beheimatet.
Ja, das Ganze ist hochgradig künstlich. Also das sieht so aus, wie man sich vielleicht ein russisches Dorf vorstellt oder das entspricht so einer Idealvorstellung dessen, was ein russisches Dorf sein könnte. So sah aber damals ganz sicher kein russisches Dorf aus. Und die Alexandrowka ist inspiriert eben durch so ein Modellkunstdorf in diesem Park, in dieser Pawlowsk-Sommerresidenz bei St. Petersburg, der russischen Zaren. Und du hast es schon erwähnt, entwickelt von einem italienischen Architekten im Auftrag der Zarin, die ursprünglich eine Prinzessin aus Württemberg war. Also das sind einfach damalige Zeitvorstellungen auch, also was man als schön empfindet und dann entsprechend dann auch nach den eigenen Vorstellungen entwickelt, ohne dass das jetzt irgendeine besondere Authentizität hat. Also das im Grunde ja Skurrile an der ganzen Geschichte ist, dass die Alexandrowka selbst wiederum als Vorbild für andere Kunstdörfer gedient hat, die in Russland erschaffen wurden. Also das
so ein Ping-Pong-Effekt kann man sagen. Dann.
Genau, also es war quasi eine nach Deutschland verpflanzte Idealvorstellung dessen, wie ein russisches Dorf aussieht, die dann wieder als Vorbild für Idealvorstellung russischer Dörfer in Russland gedient hat, aber eben wenig mit der Lebenswirklichkeit russischer Bauern oder sowas zu tun hatte. Und das kann man auch an der Architektur sehen, die auch, man kann es plakativ sagen, in vielem auch sehr fake ist.
Genau, auf die Architektur kommen wir gleich zu sprechen. Ich wollte jetzt nur noch mal festhalten, es wird oft gesagt, dass die Alexandrowka für die Sänger errichtet wurde und tatsächlich verhält es sich eigentlich anders. Die Sänger waren übrig geblieben von dieser ursprünglichen Kriegsgefangenschaft und dann Zugehörigkeit zur Kompanie und die waren schon da und waren dann die perfekte Staffage oder die perfekten Komparsen für dieses gebaute Freundschaftsdenkmal, kann man so sagen. Also es ist ein bisschen andersrum. Die wurden dann auch nicht unbedingt gefragt, ob sie dort wohnen möchten.
Bestimmt nicht.
Genau. Jetzt Thema Architektur. Das finde ich auch ganz spannend. Ich wüsste gar nicht, wie ein russisches Dorf im 19. Jahrhundert exakt ausgesehen hätte oder auch eins im 18. Jahrhundert. Also meine Assoziation war jetzt eher mit Blockhütten oder mit so einer Chalet-Bauweise. Die Häuser sind nämlich mit dunklen Holzplanken verkleidet. Und das gibt so ein bisschen dieses Aussehen von Blockhütten, aber sie sind auch tatsächlich sehr hübsch mit Schnitzereien noch zusätzlich verziert, aber die Architektur hat auch einige Besonderheiten, kann man sagen.
Ja, also sie sehen aus wie Blockhäuser, also mit richtigen Stämmen gebaut, aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht, das sieht nur so aus, das sind in Wirklichkeit Fachwerkhäuser. Und sie haben halt viele Verzierungen, Schnitzereien, die es so wahrscheinlich auch im Original nicht gegeben hätte und viele Dinge wie zum Beispiel Balkone, die überhaupt nicht nutzbar sind. Also die sind einfach nur für den Schein angebracht oder sie haben, glaube ich, auch Außentreppen, weil russische Häuser oftmals Außentreppen haben, aber die sind gar nicht erforderlich in diesen Häusern. Also da wurde eben viel eben so dargestellt, dass es eben eine bestimmte Wirkung entfaltet, die aber überhaupt nicht funktional ist.
Wenn man sich das nochmal so genauer anschaut, es gibt Häuser mit einem Stockwerk quasi, also immer ein Erdgeschoss und dann gibt es eben einstöckige und zweistöckige Häuser und bei den zweistöckigen gibt es dann zwei Balkone und dieser zweite Balkon, der wäre zum Beispiel viel zu niedrig, da kann kein Mensch drauf stehen beispielsweise, ne? Oder die Brüstung ist auch sehr niedrig, also das wäre überhaupt kein Schutz, dass man dann runterfallen könnte von diesem Balkon, also das muss man sich klar machen, dass sie einfach, dass da viel mehr Schein als Sein ist, sozusagen.
Ja, und ohne vorgreifen zu wollen, kann man auch sagen, dass für viele Menschen, die da gewohnt haben, diese Wohnverhältnisse oder die Bedingungen in Alexandrowka gar nicht so schön gewesen sind. Also viele haben sich da gar nicht besonders wohl gefühlt und haben da auch mit relativen Problemen zu kämpfen gehabt.
Wobei, eine Sache muss man sagen, als sie dann angekommen sind, hatten die schon erstmal Vorteile, weil diese Häuser kamen möbliert und sogar mit Inventar ausgestattet. Okay. Ne? Also für uns ist es ja, in Deutschland ist es ja ohnehin normal, dass man seine Möbel selbst mitbringen muss. In anderen Ländern gibt es oft möblierte Wohnungen, aber das waren Wohnungen und Häuser, die bis aufs Geschirr noch mit allem ausgestattet waren. Es gab da so ein, zeitgenössisch gab es so die Aussage, die Kolonisten müssen nur noch Brot und Butter mitbringen in die Kolonie, dann ist alles perfekt. Also die Ausstattung umfasste die Betten, die Bettwäsche, da waren die Möbel, wie gesagt, auch schon da, das Küchengerät, das Stallinventar, also es hat ja auch immer noch einen Stall dazu gehört, ne? Also das Ganze war ja auch immer so ein bisschen wie eine Art kleiner Bauernhof angelegt. Also es ging in alle Details, Spiegel an der Wand, ein Spinnrad war vorhanden, also den hat's erstmal an nichts gefehlt und zwar auch geräumiger, als die es gewohnt waren, tatsächlich. Aber das hatte trotzdem seine Tücken, das Leben dort, also vor allem auch in sozialer Hinsicht. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Ich würde gern nochmal so ein bisschen über die Anlage selbst sprechen. Das war nochmal ganz interessant, weil verantwortlich für die Gesamtanlage, also so die Häuser und das Gelände und wie alles miteinander gestaltet ist, war eine sehr, sehr wichtige Figur des preußischen Gartenbaus, Joseph Peter Lenné. Und der wurde vom König selbst beauftragt. Der König hat aber tatsächlich so ein bisschen in dessen Entwürfe so mit reingepfuscht, könnte man jetzt böse sagen, aber der hat sich auf jeden Fall damit eingebracht.
Ja, hatte eigene Ideen. Also ich glaube auch die Entwicklung des Hippodroms war seine Idee unter anderem. Also dass die Alexandrowka, das sieht man natürlich nicht, wenn man jetzt ebenerdig draufschaut, aber wenn man quasi so eine Art Luftbild hat oder von oben drauf schaut, dann sieht man, dass diese ganze Anlage, ist ja jetzt auch nicht unglaublich groß, das ist ja ein gutes Dutzend Gebäude, wie ein Hippodrom, also eine antike Pferderennbahn gestaltet ist. Und das war jetzt nicht irgendeine seltsame Idee des Königs, sondern diese Hippodromarchitektur war in der Zeit en vogue. Nach der Revolution in Frankreich auf dem Marsfeld hatte man so ein Hippodrom angelegt und 1815 tatsächlich auch in Braunschweig als umgekehrt eben als Siegesdenkmal in den napoleonischen Kriegen. Und insofern war eben das Hippodrom als so eine Art Siegesdenkmal ein zentrales Symbol.
Was auch noch ganz spannend ist, dieses Hippodrom, also das ist ja so eine ovale Grundform, das wird nochmal durchschnitten von zwei Diagonalen. Zwei diagonale Wege führen da durch und bilden ein sogenanntes Andreaskreuz. Das ist das Symbol des heiligen Andreas. Das ist auch ein Schutzpatron von Russland. Mhm. Prinzipiell ist es auf einigen Flaggen präsent heute. Ich glaube, die schottische Flagge kommt da auch noch zum Beispiel in den Sinn. Genau, bei Bahnübergängen, genau, also ein Andreaskreuz. Und es gibt aber auch noch außerhalb von dieser Wiese, von der Kolonie, noch weitere Teile, die dazugehören und die sind auch ganz wichtig. Und zwar ist das die Kirche, die oberhalb der Kolonie auf einem Hügel steht. Das war auch immer klar, dass da die Kirche dazugehört. Lenné hätte die gerne an der Kreuzung dieser Diagonalen gehabt, also im Zentrum der Kolonie. Der König hat sich dann dafür entschieden, dass sie oberhalb auf dem Hügel thronen soll, also auch so ein bisschen symbolisch. Daneben steht da noch das königliche Landhaus in der Nähe der Kirche, also die Repräsentation von Klerus und König thront oberhalb der Kolonisten. Das ist nochmal so ein bisschen eine Symbolik dahinter. Und diese Kirche ist auch sehr interessant. Das ist die älteste russisch-orthodoxe Kirche in Europa, tatsächlich.
Genau, und die wurde damals dort errichtet, auch von einem russischen Architekten. Schinkel hat da nochmal ein bisschen auch mit daran gearbeitet und sie ist Alexander Newski geweiht. Alexander Newski ist ein russischer Nationalheiliger, war ein Fürst aus dem 13. Jahrhundert und hat in dieser Eigenschaft einmal die Schweden und einmal auch den Deutschen Orden besiegt. Unter Historikern ist man sich jetzt nicht so sicher, wie umfassend oder relevant diese Siege tatsächlich gewesen sind, aber in der russischen Tradition wurden sie auch sehr stark erhöht und Alexander Newski gilt da so als Nationalheiliger insofern, als er Russland vor fremden Mächten gerettet hätte.
Genau, und dann haben wir eben noch dieses königliche Landhaus, also dieser Hügel, den ich erwähnt habe, heißt im Übrigen Kapellenberg und das ist so, kann man sagen, das größte und auffälligste Gebäude. Das ist so ein bisschen andeutungsweise auch in diesem ländlichen Stil, aber es behauptet nicht, dass es ein Blockhaus wäre, sondern ist so offensichtlich mehr repräsentativ gestaltet. Genau, ist ein bisschen aufwendiger. Dort hat tatsächlich der preußische König ganz gern mal einen Tee eingenommen. Das Ganze war aber dann gar nicht mehr so in diesem russischen Stil. Also es ist nachweislich, gab es dort einen Samovar, also so einen russischen Teezubereiter. Der wurde genutzt, aber ansonsten war das eigentlich alles so ganz nach preußischer Manier in der Zeit. Und da konnte er dann auch manchmal Gesellschaften hin einladen. Also da konnten relativ viele Leute mit ihm zusammen, königlich preußisches Porzellan aus dieser KPM-Manufaktur nutzen. Und also er hat es bis zu seinem Tod fast regelmäßig besucht und war dort. Aber danach ist dann das königliche Landhaus in seiner Bedeutung zurückgegangen. Also das ist dann so ein bisschen verfallen. Da haben dann nicht mehr wirklich Menschen drin gewohnt. Es wurde dann irgendwann nochmal im 20. Jahrhundert haben dann da, glaube ich, Restauratoren drin gewohnt, die damit beauftragt waren, das so ein bisschen in Schuss zu halten. Aber es war eigentlich nicht mehr wirklich in Nutzung danach.
Ja, das Ganze war schon eine sehr persönliche Geschichte für Friedrich Wilhelm III. Und für seine Nachfolger war weder dieser Bezug zu Alexander dem I. oder zu Russland oder zu diesen russischen Kolonisten oder dieser Alexandrowka so emotional aufgeladen und wichtig. Und man muss ja auch sagen, Mitte des 19. Jahrhunderts ist dann auch der letzte dieser russischen Sänger, die da gelebt haben, gestorben. Es haben dann noch länger Nachfahren dort gelebt. Tatsächlich ist der letzte Nachfahre einer dieser russischen Sänger 2008 in der Alexandrowka gestorben.
Also fast 200 Jahre ja. Tradition, ja.
Aber das hatte dann eben nicht mehr diese politische Bedeutung und hat eben auch nicht mehr diese Aufmerksamkeit erfahren unter den späteren preußischen Herrschern, die dann auf Friedrich Wilhelm III. Gefolgt sind.
Wir haben das ja vorhin schon mal gestreift. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Leben in der Kolonie, also wie sich das angefühlt hat für die Kolonisten. Da gab es auch eine zentrale Figur, und zwar wurde in der Mitte der Kolonie, da wo sich diese Diagonalen kreuzen, von denen ich erzählt habe, nicht die Kirche errichtet, aber ein anderes Haus, nämlich das Haus des Aufsehers. Mhm. Die Kolonie hatte einen Aufseher, genau. Und das war ein ehemaliger Feldwebel, der war mittlerweile halb invalide, aber das wurde halt gezielt so ausgesucht, dass ein Militär dort für Ruhe und Ordnung oder Zucht und Ordnung sorgt.
Ja, man musste, glaube ich, auch eine Verwendung für ihn finden, und insofern hat das ganz gut gepasst.
Genau, aber der hatte eine Strafbefugnis. Der durfte dann bei Vergehen durch die Kolonisten die bestrafen auf die eine oder andere Weise. Der hat halt dafür gesorgt, dass da nach preußischen Maßstäben Moralvorstellungen eingehalten werden, dass die Kinder auch zur Schule gehen, ihre Schulpflicht nicht vernachlässigen. Er hat immer ein Auge drauf gehabt, es gab Probleme mit Alkoholismus und Glücksspiel. Es gab heftige Ehestreitigkeiten. Man muss sich das auch vorstellen, aus den zeitgenössischen Quellen wird auch deutlich, dass manche dieser Familien auf sehr, sehr engem Raum gewohnt haben. Allein durch die Tatsache, dass manche sehr, sehr viele Kinder hatten.
Mhm. Also, auch nicht unüblich in dieser Zeit natürlich.
Ja, aber es gab da Großfamilien, die hatten 10, 12 Kinder. Und die Häuser hatten eine Wohnfläche von 80 Quadratmetern manchmal. Ja. Also das ist dann schon ganz schön eng. Und da blieben Konflikte auch nicht aus. Und dieser Aufseher war dazu bestimmt, das dann zu schlichten und das immer für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber die Kolonisten standen eben ständig unter Beobachtung.
Das war jetzt eben nicht so, dass das mit besonderer Freizügigkeit oder besonderer Freiheit verbunden gewesen war. Das war insofern eben auch, aber das ist mir jetzt nicht ungewöhnlich für diesen Zeitkontext, alles sehr eng gefasst.
Eine Besonderheit war auch noch das Erbrecht. Also es waren nur ehelich geborene Söhne berechtigt, dieses Haus zu übernehmen vom Vater. Und wenn es keinen Sohn gab, ist das Haus wieder zurückgefallen an den König. Und wenn eine Frau einmal verwitwet war, auch ohne Sohn, durfte sie sich nicht neu verheiraten. War also dann in einer sehr schwierigen Position. Also es ging diesen Familien nicht gut. Da wurden zum Teil auch Kinder in Waisenhäuser gegeben, obwohl die Eltern noch gelebt haben, um einfach irgendwie ihre Versorgung und auch ihre Schulbildung sicherzustellen. Die Gegenleistung war dann oft, dass die ins Militär eintreten mussten. Das ist keine romantische Landidylle, das Ganze. Muss man wirklich nochmal so festhalten.
Nein, es sieht nur so aus. Es ist für die Betrachter gedacht und es ist eben als politisches Symbol gedacht, das war zuletzt und in keiner Weise irgendwie gedacht für die eigentlichen Bewohner, was aber quasi einer Art preußischen Tradition auch entsprochen hat, weil die gesamte Stadt Potsdam war ja auch eher eine Fassade als eine gewachsene Großstadt. Also es war ja auch so, dass auch Potsdam im 18. Jahrhundert Fassaden erhalten hat, die denen anderer europäischer Großstädte ähnelten, aber überhaupt nicht zu den tatsächlichen Wohnbedürfnissen der Menschen gepasst haben, die dort gewohnt haben. Aber das war, also das war dem König egal, sagen wir mal so. Also es ging darum, dass er seinen Besuchern und seinen Gästen vermitteln wollte, dass Preußen eben nicht irgendein rückständiges, ländliches, abgelegenes irgendwas ist, sondern dass es eben dieses Preußen und seine Residenz mit den großen europäischen Hauptstädten wie Paris und London aufnehmen kann. Und dafür wurden dann eben entsprechende Fassaden errichtet. Ob sich das für die Bewohner irgendwie rentierte oder für die irgendwie sinnvoll war, spielte keine Rolle. Und insofern ist es nicht überraschend, dass man das bei der Alexandrowka auch nicht unbedingt anders gemacht hat.
Der König stirbt in den 1840er Jahren. Seine Nachfahren haben nicht mehr dasselbe Interesse an der Kolonie. Die Kolonisten bleiben dort aber teilweise weiter wohnen. Also eben in manchen Familien wird das so weitergereicht von Vater an Sohn und dessen Sohn. Und so geht das immer weiter. So ist die Kolonie bewohnt, auch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Dann zu Zeiten der DDR ist dann das schwierig, weil die dann ziemlich renovierungsbedürftig sind, die Häuser. Die sind dann ja schon über 100 Jahre alt. Da wird wenig gemacht oder quasi gar keine Restaurierung oder Renovierung gemacht. Da verfallen die eigentlich immer weiter und sind dann immer weniger bewohnbar. Das geht auch so weiter bis zur Wiedervereinigung. Dann so ab der Jahrtausendwende ist es möglich, diese Häuser käuflich zu erwerben. Da kommen dann Privatleute und sanieren die unter großem Aufwand zum Teil. Also ich denke, der Kaufpreis ist oft ziemlich gering, aber der Sanierungsaufwand ist dann mindestens nochmal der Kaufpreis obendrauf. Das muss man wollen. Heute sind aber alle Häuser bewohnt. Einer der prominentesten Bewohner oder der prominenteste Bewohner ist der ehemalige Potsdamer Oberbürgermeister, der sogar zu seiner Amtszeit schon dort gewohnt hat. Heute ist die Alexandrowka ein bewohntes Denkmal, kann man sagen. Man kann das besichtigen. Wenn ihr jetzt beim Hören das Gefühl bekommen habt, ihr wollt das selber mal sehen, haben wir noch ein paar Tipps für euch. Wenn ihr dort mal essen gehen wollt, gibt es in dem Haus 1 ein Restaurant, wo man original russische Küche genießen kann. Da sind Sachen drunter wie Borscht oder Soljanka oder Blinis. Da ist das ganze Jahr über auch Restaurantbetrieb. Im Haus 2 wiederum gibt es ein Gartencafé, was so von März bis Oktober betrieben wird. Und da kann man schön unter diesen alten Obstbäumen sitzen, Kaffee und Kuchen essen und so ein bisschen drüber nachdenken, wie die russischen Sänger dort mal gelebt haben. Und in dem Haus 2 ist im Übrigen auch noch ein Museum. Da kann man auch noch Führungen buchen, um sich mehr über das Leben in der Alexandrowka erzählen zu lassen. Man kann das auch selber nochmal erkunden. Das Museum ist so ein bisschen mit dem Inventar nachgestellt, wie so ein Originalhaus aussah. Man kann durch diesen von Lené angelegten historischen Garten gehen, den Tag dort in Potsdam ausklingen lassen. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Lust bekommen, euch das anzuschauen. Das Ganze ist im Übrigen auch, das haben wir überhaupt nicht erwähnt, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die Alexandrowka ist Teil des Potsdamer UNESCO-Erbes. Okay, Marcel, jetzt zum Ende der Folge nochmal die Frage, was war für dich eigentlich die spannendste Erkenntnis oder was ist eigentlich der Clou an der ganzen Sache?
Naja, ich denke, der Clou an der ganzen Sache ist, dass dieser Ort aussieht wie ein russisches Dorf, aber mit einem russischen Dorf im Grunde nichts zu tun hat, sondern dass es ein politisches Symbol ist und dass das kein Ort ist, der für die Menschen gebaut wurde, die da gewohnt haben, sondern ursprünglich eigentlich die Menschen nur als Staffage dafür gedient haben, dieses Symbol zu beleben.
Auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort. Und wenn ihr Lust bekommen habt, fahrt einfach mal dorthin und schaut es euch selber an. Natürlich leben dort heute auch Menschen, deswegen immer respektvoll vor Ort sein, wenn ihr den besucht. Aber wir freuen uns über Feedback, wenn ihr dort wart. Ja, und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und schickt uns gerne Vorschläge für neue Orte. Oder wenn ihr Fragen habt, wenn euch was aufgefallen ist, dann schickt uns gerne Nachricht an hallo@hierundort.de und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.